Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es nicht wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß, weiterhin unterstützt von den Stadtwerken Düsseldorf. Und diesmal habe ich gleich zwei Gäste hier, nämlich zum einen André Hoffmann und zum anderen Eddie Pripp. Wir haben uns auf Eddie geeinigt, das ist in Ordnung. Ne?
Jawohl, das ist super.
Sehr gut, also zwei erfahrene alte Hasen, wenn ich es mal so sagen darf, im Fußballgeschäft. Es ist schwer, wenn man das so sagt, oder André? Ich meine, so alt bist du ja noch gar nicht.
Vor kurzem 28 geworden, alter Hase jetzt schon genannt zu werden, ist hart, muss ich sagen. Aber der Trend geht ja dahin, dass die Spieler immer jünger werden. Und von daher lasse ich das mal gelten heute.
Du bist halt auch schon lange im Geschäft, ne?
Das ist richtig, ja.
Also von daher nimmst du mir den alten Hasen nicht übel?
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Wo wir gerade bei dir sind, du wurdest in Essen geboren. Wie viel Ruhrpott steckt denn in dir?
Ja, wenn man in Essen geboren wird, ist eine Menge Ruhrpott in einem. Zumal meine gesamte Familie nach wie vor in Essen wohnt. Deshalb war dieser Schritt dann von Hannover nach Düsseldorf vor einigen Jahren auch wieder so ein Stück weit nach Hause kommen. Ich habe jetzt von meiner Wohnung hier in Düsseldorf zum Elternhaus maximal 25 Minuten, je nach Verkehr. Das ist schon wirklich Lebensqualität für mich, die Familie in der unmittelbaren Nähe zu haben. Und Ruhrpott ist sicherlich ein Teil von mir, ganz klar.
Was würdest du sagen, zeichnet Ruhrpott aus?
Ja, ich glaube, es geht darum, dass man als Außenstehender schnell ankommt, dass die Leute sehr locker sind, sehr familiär auch und dass die Heimat eine große Bedeutung für jeden Einzelnen hat. Und das ist bei mir ebenfalls der Fall.
Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Eddie. Du wurdest in Neri-Jungri geboren.
Das ist richtig, ja.
Okay, das ist in Jakutien, Russland. Aber du bist mit zwei Jahren schon nach Fürth gekommen. Stimmt das soweit?
Mit drei, aber ist schon nah dran. Auch, also direkt nach Nürnberg, in Nürnberg gelandet, nach Fürth gezogen. Mein Onkel hat damals den Anfang gemacht. Und dann sind wir alle so nach und nach, also sind fünf Geschwister von meiner Vaterseite her. Sind alle nach und nach dazugezogen und bin in Fürth aufgewachsen, groß geworden, bei Greuther Fürth Profi geworden und über Hannover hat es mich dann nach Düsseldorf verschlagen.
Weißt du noch, was damals den Ausschlag gegeben hat, warum die nach Nürnberg bzw. Fürth gezogen sind?
Das weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Das geht zu weit.
Bist du denn noch mal in deinem Geburtsort gewesen? Hast du die Heimat mal besucht?
Nein, leider nicht. Natürlich als Einwanderer hat man natürlich nicht die finanziellen Mittel am Anfang zur Verfügung. Ne? Meine Eltern mussten sich alles ganz hart erarbeiten. Meine Mutter hat es dann geschafft, noch zweimal hinzureisen. Allerdings ist die Reise natürlich sehr beschwerlich, sehr lange. Die damaligen Flugzeuge, also wir sind ja schon recht weit mit der Technologie, die haben nochmal ein, zwei Stunden länger Flugzeit gebraucht. Das sind, glaube ich, über 10.000 Kilometer Entfernung zu meinem Geburtsort und natürlich finanziell konnten wir es leider nicht vereinbaren.
Was haben deine Eltern hier gemacht, wenn ich das fragen darf?
Meine Mama hat im Einzelhandel gearbeitet und mein Vater war bis vor kurzem noch ein Maschinenbauer. Und ja, aber zu Beginn war es ein Putzjob bei beiden, bis mein Vater bei einem Bauern anfangen durfte und sich dann ja bei einem Maschinenbauer beworben hat, der ihn dann auch ausgebildet hat und ja, bis zur Rente behalten hat und alles knochenhart erarbeitet, würde ich mal sagen. Das spiegelt auch meine Mentalität eigentlich wider.
Ich vermute mal einfach, dass du wahrscheinlich eine sehr, sehr große Dankbarkeit deinen Eltern gegenüber auch spürst, dass sie es dir trotzdem ermöglicht haben, dann auch Fußball zu spielen, wo sie selber, sag ich mal, ja, sich wahrscheinlich am Anfang doch jeden Euro erstmal ein bisschen absparen mussten. Ne?
Ja, vor allem jetzt ist ja heutzutage, also auf jeden Fall bin ich unheimlich dankbar. Die mussten viel, viel Leid auch mit mir oder auch mit meinem Bruder mitmachen. Du brauchst Zeit für beide Kinder, musst aber eigentlich 24 Stunden arbeiten, dass du Geld hast. Und das war, also meine Eltern haben wirklich ihr Leben für mich gelassen. Weil es waren, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal irgendwelche Turniere übers Wochenende mit einmal übernachten in der Jugend. Kilometer, also wirklich viele Kilometer weit entfernt. Mit einem Auto dann noch das alte, der andere Elternteil muss natürlich noch den Job weitermachen. Ist dann halt mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, weil für mich das Auto gebraucht wurde. Also unglaublich viel Blut und Schweiß.
Passt ganz gut, ja. Ne?
Ja. Oder Rot und Schweiß.
Passt Rot und Schweiß, Rot und Schweiß, ja. Reizt es dich denn, da nochmal hinzufahren und dir das anzugucken, wo deine Eltern herkommen?
Schwierig, weil mütterlicherseits ist keiner mehr dort. väterlicherseits auch nicht, weil alle hergekommen sind. Ich war zu klein, die ganzen Freunde von meinen Eltern kennenzulernen, so richtig. Ne? Also ich habe noch keinen. Meine erste Erinnerung ist der Flughafen in Nürnberg. Vorher weiß ich leider nichts. Und vor kurzem habe ich aber auch erfahren, dass ich Ehrenbürger meiner Stadt geworden bin, ne? Aufgrund meiner Karriere. Und,
haben Sie dich vorher nicht gefragt, ob du was werden möchtest?
Nein. Das war, weiß nicht, haben sie einfach heimlich gemacht mit irgendeiner anderen Leichtathletin, glaube ich, oder Eiskunstläuferin, weiß ich nicht, die auch da geboren wurde. Das hat mir mein Vater erzählt. Also es wurde dann irgendwie, ein Artikel hat er mir dann geschickt, den kann ich nicht, also Kyrillisch kann ich nicht so gut lesen, aber ein paar Wörter konnte ich schon rausfinden. Ja, also wäre schon mal interessant, aber ist jetzt nicht zwangsläufig dahin zu reisen.
André Ehrenbürger von Essen wäre auch mal was, oder?
Wäre was, aber ich habe nie bei Rot-Weiß Essen gespielt. Ich glaube, das müsste dann der Fall gewesen sein. Ich war jetzt 10 Jahre in der Jugend vom MSV Duisburg und ich glaube, dann hat sich das mit Ehrenbürger in der Stadt Essen relativ schnell erledigt.
Vielleicht mit Essen Meister werden, dann könnte vielleicht noch was draus werden.
Das ist richtig, aber ich glaube, bin ich weit von entfernt.
Du hast sehr, sehr früh angefangen mit Fußball, ne? Mit 3,5 Jahren schon. Das ist doch wirklich extrem früh, oder?
Es ist extrem früh. Bin in Familie geboren worden, für die Fußball auch einen hohen Stellenwert hatte. Alle Fußballfans auch, mein Vater Jugendtrainer. Und der hat mich an die Hand genommen und mich dann mit dem Ball auf dem Platz losgelassen. Ne? Das war nun mal schon mit 3,5 richtig, genau. Und dann bin ich nicht mehr so richtig weggekommen. Ne? Ja, es war relativ früh und lag eher daran, dass mein Vater in einer Trainerrolle war und mich dann einfach mitgenommen hat.
Also ähnlich wie beim Eddie, vielleicht auf eine andere Schiene, aber eben auch den Eltern da viel zu verdanken.
Ja, unfassbar viel. Also da muss ich mich dem Eddie anschließen. Ne? Also wir sind auch eine ganz einfache Arbeiterfamilie. Mein Vater ist Handwerker, Fliesenleger. Meine Mutter hat hier und da versucht, ein bisschen was ranzuschaffen in verschiedenen Jobs, dass es uns gut geht. Wir haben mit bescheidenen Mitteln eine tolle Kindheit gehabt. Und bei mir ist es so, dass ich eine ältere Schwester habe, die hier und da ein Stück weit auch mal zu kurz kam, weil ich halt wirklich Reisen hatte am Wochenende, Spiele, Turniere, die teilweise auch eine Übernachtung erforderten. Und da haben meine Eltern wahnsinnig viele Kilometer für mich gemacht und da bin ich, wie der Eddie es auch bei seinen Eltern ist, unfassbar dankbar für. Also kann ich so gar nicht in Worte fassen.
Okay, Profidebüt. Gehen wir mal da schon hin. Du für den MSV Duisburg hast du gerade schon anklingen lassen, du für Greuther Fürth. Was habt ihr für Erinnerungen daran, euer erstes Spiel?
Also meine Erinnerung ist ganz klar, mein erstes Spiel war nach einer Sommervorbereitung aus, war überhaupt nicht abzusehen, dass ich in die Startelf rutsche. Wir hatten dann ein paar Verletzungssorgen und dann stand ich irgendwie auf einmal in der Startelf. Damals, also ist ja jetzt auch schon dann 10 Jahre her fast, war es auch noch nicht so intensiv so mit Videoanalysen, wie das heute der Fall ist, Gegnervorbereitung. Und dann stand ich auf einmal da in der Startelf, ne, und haben zwar das Spiel verloren, aber ich war trotzdem extrem stolz nach dem Spiel, ne, dass ich in dem Verein, in dem ich 10 Jahre in der Jugend war, dann gefühlt auch jeden im Verein dann kenne, selber Balljunge auch war, mein Profi-Debüt gefeiert habe. Das war schon was ganz Besonderes für mich und habe eine unfassbare Dankbarkeit nach dem Spiel meinen Eltern gegenüber gespürt. Die waren die Ersten, die ich angerufen habe, als ich fertig war mit dem Duschen. Bei denen habe ich mich bedankt und das sind so die Erinnerungen, die ich da jetzt noch dran habe.
Eddie, bei dir? Gegen wen war das?
In Karlsruhe.
In Karlsruhe.
Ja. Alter Wildpark noch.
Alter Wildpark, ja. Mhm. Ja.
Boah, ja, bei mir, ja, hat halt angefangen, hat schon früher, Profis hat schon früher angefangen, also der Bereich professioneller Fußball, da habe ich schon mittrainiert. Ein Jahr vor dem Debüt, sagen wir mal, ab und zu mal, solange es die Schule noch erlaubt hat auch. Das war auch ein bisschen Theater, aber dann mein erstes Spiel war auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern. War nicht voll ausverkauft, aber ich glaube 30.000 waren da damals und da war ich schon nervös, muss man sagen. Aber ja, knapp verloren, das spielte für mich damals noch nicht so die Rolle. Aber ich war unheimlich glücklich und ich habe gesehen, dass sich die harte Arbeit ausbezahlt hat. Und ich habe auch, ähnlich wie bei André, in jungen Jahren schon fast jedes Spiel von Anfang an gespielt. Und das war für mich einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Es war nicht zu fassen. Und so habe ich dann dementsprechend die ersten Spiele auch gespielt, bis mein erstes Loch kam. Und dann habe ich verstanden, worum es im Profibereich oder Profifußball geht, dass man Woche für Woche abliefern muss. Und für so einen jungen Mann war das schon eine große Leistung, oder von uns beiden eigentlich. Das ist heutzutage nicht so einfach.
Ist es das tatsächlich, kannst du das auch bestätigen, dass man am Anfang erstmal wie auf Wolke 7 durch die Spiele schwebt und dann kommt halt zwangsläufig ja auch, sag ich mal, dieses Loch. Und sich da dann wieder rauszukämpfen, ist das dann das, dass man den Durchbruch wirklich zum Profifußballer schafft?
Ja. Ich glaube, dass da auch viele auf der Strecke bleiben. Also diese ersten Spiele, die gehen ja von alleine gefühlt. Man ist so voller Euphorie, einem wird auch geholfen, einem wird auch ein Fehler mehr verziehen, ganz klar. Aber wenn man dann in die Phase kommt, wirklich regelmäßig Stammspieler oder regelmäßig auf dem Platz zu stehen, Woche für Woche Leistung abzurufen auf diesem Niveau, das ist dann halt die Krux, ne? Das langfristig aufrechtzuerhalten. Dann kommen Fehler, die zu Toren führen oder eine Großchance, die man ja nicht trifft, kommen Krisen dazu. Ne, man wird kritisiert öffentlich, der Trainer kritisiert einen, man wird rausgenommen. So, um da dann wieder zu stehen, ne, und da dann trotzdem sich auf sich zu konzentrieren, seine Leistung zu bringen, weiter im Training Gas zu geben. Ich glaube, dass das auch das ist, wo viele dann nicht mit zurechtkommen.
Eddie, siehst du auch so?
Das kann ich bestätigen. Also ich glaube, wir beide haben unheimlich viele talentierte und bessere Spieler als wir jetzt in unserer Karriere gesehen, die es aber dann am Ende nicht gepackt haben, weil das auf Dauer auf jeden Fall eine Kopfsache ist auch. Also Talent ist nicht alles, ganz klar.
André, du hast am Anfang viel im defensiven Mittelfeld tatsächlich gespielt. Jetzt bist du eigentlich nur noch als Innenverteidiger unterwegs. Erstmal die Frage, wie groß ist die Umstellung überhaupt vom defensiven Mittelfeld dann zur Innenverteidigerposition?
Ja, es ist eine Umstellung, definitiv, weil man hinten schon mehr das Feld vor sich hat. Man wird meistens nur von vorne attackiert. Im Zentrum bekommt man von allen Seiten Druck. Die Verantwortung ist hinten einen Tick größer, weil man hinter sich nur noch den Torwart hat. Das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn viele Spiele im defensiven Mittelfeld gemacht habe, weil man mir als ganz junger, in der erfahrenen Mannschaft da ein paar Fehler mehr verzeiht hat, als das hinten der Fall war. Dass ich aber mich auf der Innenverteidigerposition wohler fühle, habe ich eigentlich immer auch kommuniziert. War auch eigentlich klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das dann meine Stammposition wird. Ja. Wobei ich dankbar bin für die Spieler auf der Position, weil man natürlich fußballerisch einiges mitnimmt, wovon man dann auch hinten ein Stück weit profitiert.
Also das heißt, defensives Mittelfeld, das Thema ist für dich eigentlich abgeschlossen, ja?
Ja, also was heißt abgeschlossen? Ne? Grundsätzlich, wenn man auf dem Platz stehen, dann ist es auch egal wo. Ne? Aber ich würde jedem Trainer sagen, dass ich Innenverteidiger bin, aber auch auf der Sechs mal aushelfen würde, sagen wir so.
Eddie, bei dir kann man ja fast sagen, du hast eigentlich auf fast jeder Position schon mal gespielt. Ne? Also viele sind da nicht mehr offen eigentlich, die du nicht gespielt hast. Aber ich sag mal, am wohlsten, ich glaube, das kann man so sagen, fühlst du dich schon im Mittelfeld, oder? Also in der Zentrale.
Ja, schon. Als ich noch jünger war, war ich natürlich ein bisschen schneller und spritziger. Also da waren schon noch 2-3 km/h mehr drin als heutzutage. Da habe ich natürlich über links auch Spiele absolviert. Aber ich habe die ganze Jugend im Mittelfeld gespielt, im Zentralen, und wurde da in diese Richtung ausgebildet. Und die anderen Positionen, die waren alle eher nebenbei einstudiert. Und das kann man auch nicht mit jedem Spieler machen. Ne? Da muss man schon schnell lernen können, da muss man schon Fußballwissen auch haben, um da auch an sein Leistungslimit zu gehen. Aber im Zentrum fühle ich mich am wohlsten, ja.
Ich muss dich mal auf ein Spiel ansprechen, du kannst dir schon denken, welches das ist. Mit Fürth in Frankfurt, ja, du lächelst schon, schüttelst zwar den Kopf, aber du weißt es natürlich. Überlüpfst den Torwart, Tor ist leer und du schießt das Ding gegen den Pfosten. Erstmal die Frage an dich, in dem Spiel selber, hat man in dem Moment eigentlich Zeit, darüber nachzudenken?
Nee, nur einen kurzen Moment. Also ja, viel schlimmer war das Interview danach. Die Situation an sich war schon, also jetzt im Nachhinein mit viel Abstand, sehr lustig für mich am Ende.
Wie stand es zu dem Zeitpunkt?
0-0. Ja. Auswärts in Frankfurt 0-0. Erster gegen Zweiten, glaube ich. Und der Gewinner hätte halt den anderen auf Abstand halten können. Also wir waren annähernd punktgleich und sind dann mit einem Unentschieden da raus. Also ich hole mal weit aus. Es war eine englische Woche. Wir haben es mit Greuther Fürth damals ins Viertelfinale geschafft vom Pokal und hatten zwei Tage später dann das Derby gegen den ersten FCN, das, ich glaube, 20 Jahre nicht mehr gab. Weiß nicht mehr genau. Oder 30 Jahre, weil der erste FCN lange in der Bundesliga gespielt hat damals. Und Greuther Fürth eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, unaufsteigbar galt. Lieber Fünfter als Vierter hat man uns vorgeworfen und so weiter. Und ja, auf jeden Fall kam dieser Fehlschuss zustande, wo ich echt zwei Tage richtig zu knabbern hatte. Und damals hat Stefan Raab noch bei ProSieben eine Sendung, darf ich die nennen?
Ja, klar.
Ja, TV Total gehabt. Ich glaube, am Abend vor dem Derby-Spiel oder so gegen Nürnberg. Ja, und so aus Langeweile habe ich mir das dann halt abends reingezogen. Und meine Freundin damals hat eher aus Spaß gesagt, jetzt pass auf, deine Szene kommt. Ich so, nee, das interessiert doch keinen, weißt du? Und ja, und am Anfang hat er halt immer seine Buzzer da gehabt, der Stefan. Und dann hat es halt mal Piep gemacht und dann war ich da mit meinem Fehlschuss. Und also da ist mir eine unheimliche Last von den Schultern gefallen. Also ich konnte, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich so über mich gelacht habe wie noch nie. Also wirklich seit langem nicht mehr so gelacht. Mit Tränen und dann hat angefangen, das Handy zu klingeln, das Haustelefon zu klingeln, FaceTime-Anrufe auf dem iPad, auf dem Laptop, alles halt gleichzeitig geklingelt gefühlt, weil sich alle reingezogen haben, die ich kannte. Und ich bin an alles hingegangen, was ich zu fassen gekriegt habe und habe nur Tränen gelacht und die, meine Freunde und Familie auch. Also keiner konnte was sagen. Also ich bin da echt auf gut Deutsch abgekackt. Ne? Und das ist halt auch, das hat mir dann das Schöne vom Fußball gezeigt, 2 Tage später im Derby. Also wirklich ein absolut großartiges Spiel in meiner Karriere, was ich auch nie vergessen werde, als vierter Junge gegen den großen FC Nürnberg zu spielen. Und da habe ich halt das entscheidende Tor zum 1-0 dann gemacht, also 3 Tage später. Und das zeigt mir einfach, wie verrückt Fußball sein kann. Und das habe ich dann im Laufe der Karriere auch ab und zu wieder mitbekommen, ne? Dass es in jede Richtung ganz schnell gehen kann und sich die harte Arbeit immer auszahlen wird.
Aber gut, dass man dann halt wirklich dann einen Weg dazu gefunden hat, dann darüber auch zu lachen, sage ich mal. Ne?
Also ja.
So bitter, wie es in dem Moment gewesen
also
ist.
Also echt, ich hätte heulen können nach dem Spiel. Das war echt, am Ende sind wir auch noch aufgestiegen. Also ist alles gut gelaufen. Mhm. Ne? Aber trotzdem, es war komplett unnötig. Sorry.
Andrik, hast du die Szene mal gesehen?
Ja, aber tatsächlich über die Plattform. Das ist natürlich jetzt das Lustige, ne? Ging ja auch dann in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe oder was auch immer so, ne? Wurde einem ja auch mal weitergeschickt oder so. Also klar ist mir das auch, also ich habe es auch gesehen. Ist ganz interessant halt zu hören, was dann halt 3 Tage später passiert ist, weil so ist einfach Fußball. Fußball ist de facto ein Fehlersport, es passieren Fehler vorne und hinten. Und es spricht dann auch einfach für die Größe des Einzelnen, des jungen Edgar Pripps in dem Moment ja, es 3 Tage später besser zu machen und so ein entscheidendes Tor zu machen. Viele hätten da vielleicht dann 3-4 Wochen gebraucht, wären in ein Loch gefallen. Und von daher ist es ganz lustig, die Story zu hören, weil das wusste ich nicht. Aber die Szene habe ich natürlich auch gesehen. Ja.
Fühlt man denn da mit eigentlich als Kollege, wenn man denkt, so um Gottes Willen, hoffentlich passiert mir sowas nie?
Ja, sicher fühlt man da mit, ne? Weil man natürlich auch weiß, wie es ist, wenn man an einer entscheidenden Situation beteiligt ist. Aber es ist halt dann auch irgendwo bewundernswert. Ne? Ich weiß nicht, wie alt Eddie da war, 19, 20?
Nee, da war ich schon,
war schon
22,
glaube ich, okay.
22.
Trotzdem dann 3 Tage später halt da zu sein, das ist dann halt Größe auch, ne? Und da ziehe ich auf jeden Fall den Hut davor.
Ja. Vor allen Dingen in so einem Spiel, ne? Das war ja wirklich das Derby da unten, das erste Spiel, du sagst es schon, nach zig Jahren, ich kann mich da noch dran erinnern. Und alle haben mir gedacht, ja, die großen Nürnberger, die fiedeln jetzt die Vierter weg und Pustekuchen, so ist es nicht gewesen, sondern ihr habt das Ding damals gewonnen. Wie eigentlich so oft, ne? Diese Derbys gingen eigentlich dann sehr, sehr häufig an die Vierter.
Ja, mittlerweile blutet Nürnberg ein bisschen, das muss man schon sagen.
Wir müssen zu einer Gemeinsamkeit von euch kommen, an die ihr beide mit Sicherheit keine guten Erinnerungen habt. Ihr hattet beide schwere Verletzungen in eurer Karriere auch schon. André, du im Juni 2014 Kreuzbandriss geholt, bist ein ganzes Jahr ausgefallen. Eddie, bei dir August 2017 und dann direkt nochmal Februar 2018. Ich weiß, man spricht nicht gerne über solche Geschichten, aber vielleicht könnt ihr uns ein bisschen mal daran teilhaben lassen. Wie habt ihr das damals aufgenommen? Du warst ja noch sehr jung da, als das passiert ist. Du warst zwar schon ein bisschen im Geschäft, trotzdem auch das, sag ich mal, die erste große Verletzung, die da gewesen ist. Wie geht man damit um? Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, es ist richtig, man spricht nicht gern drüber, aber es ist trotzdem auch ein Teil der Karriere. Von daher ist es überhaupt nicht schlimm, darüber zu sprechen. Und bei mir hat halt sehr, sehr lange gedauert. Ein Jahr, weil auch nicht nur das Kreuzband, auch ein paar andere Dinge im Knie nicht mehr so in Ordnung waren, auch operativ dann verändert werden mussten. Ja, ich war sehr jung. Ich habe extrem daran zu knabbern gehabt in der Zeit. Wahrscheinlich hat das den Heilungsprozess auch ein bisschen verlangsamt, dass ich lange damit zu kämpfen gehabt habe und mir Fragen gestellt habe, wieso trifft mich das? Ich war davor nie verletzt. Ich hatte kleinere muskuläre Wehwehchen im Jugendbereich oder als ich dann Jungprofi war. Aber ich hatte nie Geschichten, wo ich wirklich wusste, ich werde mindestens das nächste halbe Jahr keinen Fußball spielen. Und das hat mich sehr lange beschäftigt. Vielleicht habe ich mich auch ein Stück weit zu lange damit beschäftigt, warum mir das passiert ist, wieso ich und wie konnte das passieren, was habe ich falsch gemacht. Vielleicht hat mir das am Ende ein paar Monate gekostet. Es war sicherlich hart für mich, ganz klar, weil davor war man so ein bisschen unantastbar auch. Ne? Hat sich ganz groß gefühlt und dann kommt so ein Schlag und das ist ein Einschnitt. Weil de facto, und das ist im Fußballgeschäft so, jeder ist ersetzbar. Es gibt ganz wenige Menschen, ganz wenige Spieler auf der Welt, die nicht ersetzbar sind. Und man hat natürlich auch da die Sorge, wie komme ich zurück nach 6, 8, 9, 10 Monaten. Bin ich ausgetauscht vielleicht bis dahin? Ne? Gibt es andere auf meiner Position? Werden in der Zeit andere Spieler verpflichtet? Alles Dinge, die mich beschäftigt haben und ein Stück weit auch vielleicht Energie gekostet haben, was den Heilungsprozess ein bisschen beschleunigt hätten. Am Ende des Tages jetzt mit ganz viel Rückstand oder ganz viel Abstand mal zurückblickend, hat mir diese Verletzung auch einiges gebracht. Ich bin ein bisschen entspannter geworden. Ich habe gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, mich da auch rauszukämpfen. Man entwickelt ja auch in so einer Phase auch so eine Kämpfermentalität. Ich habe im Zuge der Reha-Phase meine jetzige Freundin besser kennenlernen können. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Ich habe ein anderes Gefühl auch nochmal für Freunde und Familie gewonnen in dem Zeitraum, weil einfach sie für mich da sein mussten, weil ich einfach down war über mehrere Wochen. Von daher stelle ich mir jetzt eben nicht mehr die Frage, warum ist mir das passiert, sondern freue mich eher über die Dinge, die in der Zeit passiert sind, die mich danach einen besseren Menschen, einen besseren Spieler werden lassen.
Ja, also ein paar Sachen, da muss ich mich echt anschließen. Das hat auf jeden Fall den Charakter geformt. Es ist aber schon ein Riesenschock gewesen. Also bei dir war es noch viel schlimmer, weil du jünger warst. Ich war schon zum Glück ein paar Jahre im Geschäft, habe schon vieles gesehen, habe schon viel geleistet. Deshalb hat mich der erste Kreuzbandriss bei mir nicht so aus der Bahn geworfen, weil auch bei mir, es kommt ja auch immer darauf an, was noch mitverletzt ist. Ja. Bei mir war da relativ wenig los noch im Knie, außer das Kreuzband. Und da war die Heilungschance 90% oder sehr hoch, ja, dass da nichts schief geht. Ja. Man hat dann natürlich irgendwie Infektionsgefahren oder keine Ahnung. Ja, die Ärzte können da viel mehr erzählen. Aber so, man muss schon sagen, bis man wieder das erste Mal joggen kann, und das ist schon eine Durststrecke, weil du den Körper nicht so bewegen kannst, wie du es möchtest. Weil wir sind auch irgendwo sportsüchtig, unsere Körper. Ich glaube, André wird mir da zustimmen, dass ich habe in den ersten 2 oder 3 Monaten ganz, ganz schlecht geschlafen, weil ich einfach unausgelastet war. Es ist wie wenn du einem Kind keine Spielsachen mehr erlaubst. Und da gehen natürlich viele, viele Sachen durch den Kopf. Ja, dann habe ich das erstmal überstanden, habe mich wieder rangearbeitet, war im Mannschaftstraining. Und in der zweiten Woche vom Mannschaftstraining ist mir der Mist wieder passiert. Und dann habe ich schon auch so ähnliche Gedanken gehabt wie André, als er jünger war. Warum jetzt nochmal? Einmal hat schon gereicht fürs ganze Leben eigentlich. Habe auch echt überlegt, ob ich aufhöre, weil der Weg extrem hart ist nach einer großen Verletzung zurück auf den Platz. Erstmal zurück auf den Platz. Dann brauchst du ja auch nochmal ein paar Monate Training, wenn du so lange raus warst, um wieder richtig fit zu sein. Die Dauer nach so einer großen Geschichte ist eigentlich viel länger, als alle sagen. Ja, viele sagen, ja, nach 9 Monaten ist er wieder da. Das ist schon eine kurze Zeit. Normalerweise, die Ärzte sagen heute noch, dass man eigentlich sich 12 Monate nehmen sollte. Ja, und dann habe ich wieder diese Zeit gehabt, wo ich mich nicht bewegen konnte. Und ja, da musste ich einfach gut ablenken, viel, viel mit der Familie, Freunde verbringen, Abstand vom Fußball halten. Ich habe zu der Zeit so wenig Kontakt zur Mannschaft gehabt wie noch nie. Das hat aber gut getan, weil ich dann wieder frisch war, mental frisch. Als ich dann auch mehr machen konnte, war ich wieder bei der Mannschaft dabei. Und ja, es hat sich dann aber gelohnt, diese harte Arbeit wieder ranzukommen, wieder nochmal diesen Rückschlag zu überstehen, weil ich nach dem ersten Spiel einfach gesehen habe, was Fußball mit einem Menschen, wenn man ihn selber spielt, machen kann. Es macht einfach unheimlich glücklich und habe auch gleich mein erstes Spiel damals gewonnen nach der Verletzung, das ich machen konnte, und bin in Tränen ausgebrochen. Viele Jungs zu mir gekommen, haben mir Trost gespendet, nochmal mir gratuliert, ja, weil ich glaube, es gibt nicht viele, die nach 2 Kreuzbandrissen, nach einem Kreuzbandriss gibt es schon einige, die aufhören wollen. Und nach 2 Kreuzbandrissen kommen nicht viele zurück, behaupte ich mal.
Hat euch irgendwas außer Freunde, Familie, das habt ihr beide erwähnt, etwas, was euch da Kraft gegeben hat, diese mentalen Durchhänger da zu überstehen?
Ja, bei mir ist es ja immer auch ein Stück weit der Glaube auch, ne? Jetzt nicht in wer weiß wie ausgeprägter Form, aber das gibt mir schon auch Halt. Aber ich muss sagen, dass bei mir wirklich Familie an erster Stelle kam, meine engsten Freunde auch. Die haben mich da auf dieses Level gebracht, jetzt geht's wieder los, jetzt musst du halt monatelang fighten, um wieder dahin zu kommen, wo du vorher warst. Aber wenn ich jetzt gerade so ein bisschen mich versuche, in die Gedanken zu versetzen, die ich damals hatte als junger Spieler, und dann höre, wie es bei Eddie war, mit der zweiten Geschichte direkt im Anschluss, wäre es bei mir damals ein Akt geworden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mit der einen Verletzung, weil ich halt auch so jung war, wahnsinnig zu kämpfen, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich weiß nicht, ob ich damals in einem Zustand gewesen wäre, so zurückzukommen, wie ich zurückgekommen bin, wenn ich einen zweiten gehabt hätte. Also ich habe ja die Berichterstattung, ich war zwar nicht mehr in Hannover, aber die Berichterstattung über Hannover 96 habe ich immer auch verfolgt. und habe das so ein bisschen nur aus der Ferne mitbekommen und das ist schon eine mentale Meisterleistung, die Eddie da hingelegt hat. Weil wenn ich mich zurückversetze, wie schwer es damals mit einer Verletzung war, kaum vorstellbar, dass es damals bei mir eine zweite oder dass ich eine zweite so verarbeitet hätte, wie er es gerade erzählt, habe ich wahnsinnigen Respekt vor.
18 Monate waren es, glaube ich, 18, wo ich keinen Fußball, kein Pflichtspiel gemacht habe. Ja, war schon, also ich hatte Gott sei Dank ein oder zwei Jahre schon vorher angefangen, Klavier zu spielen auch oder Klavier spielen zu lernen. Sobald ich sitzen konnte, war ich stundenlang an dem Gerät gesessen und habe mich in Trance versetzt selber. Habe keinen Mental Coach gebraucht, nichts. Habe mich bei keinem, ja, außer bei meiner Verlobten damals dann ausgeheult oder bei meinen Eltern. Sonst habe ich mich nie beschwert. Ja. Habe manchmal mit dem Athletiktrainer geschimpft, warum so hart heute. Aber das wird andere genauso gemacht haben. Ja, das Beste, die einfachste Lösung ist versuchen, es ist das Schwerste an dem Ganzen, den Kopf auszuschalten. Und da hat mir das Klavierspielen, glaube ich, unheimlich geholfen. Viele andere lesen, die anderen spielen PlayStation, bis sie nicht mehr gerade ausschauen können. Das habe ich auch gemacht, aber Klavierspielen hat mir viel, viel mehr geholfen.
Du spielst auch heute noch, ja. Das weiß ich ja, auch tatsächlich im Mannschaftshotel durchaus mal. Wie sind da die Reaktionen so?
Ich glaube, keiner rechnet so richtig damit. Ja, ich glaube, beim ersten Mal haben sich alle gedacht, was macht denn der da am Klavier? Ja, also ich spiele ja nur eigentlich für mich selber. Also ich fange das Schwitzen an, wenn jetzt mehr als drei Leute mir zuhören. Bei einem Geburtstag von meiner Frau waren, glaube ich, also vor Corona natürlich, 20 oder 25 Gäste da und ich wurde da aufgefordert zu spielen und habe mir fast in die Hose gemacht.
Obwohl du vor 50.000 Leuten Fußball spielst.
Ja, das ist ja das. Ja, klar, aber ich verstehe das nicht, aber es ist halt so. Und da habe ich halt richtig geschwitzt, aber habe das Stück glimpflich durchbekommen und habe auch Applaus geerntet, aber weiß nicht, ich mag das nicht. Ich liebe es für mich allein zu spielen oder maximal, wenn jetzt ein Freund zu Besuch da ist, dem mal was vorzuspielen. Aber keine Ahnung, so von der Gruppe habe ich irgendwie Angst beim Klavierspielen.
André, jetzt kannst du sagen, wir sind hier unter uns. Kann man sich das anhören, wenn der Eddie loslegt?
Leider ja. Also muss ich echt sagen, das löst auch was aus in einem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat eine extrem beruhigende Wirkung. Also als 18-, 19-Jähriger hätte ich wahrscheinlich anders darüber gedacht, aber jetzt ist schon immer, wenn er dann spielt, so eine kleine Menschentraube, die dann schon neugierig ist und sich hinsetzt und vielleicht mal das Handy für 10 Minuten mal wegpackt. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Traue mir das aber nicht zu, dass ich das schaffe, das zu lernen. Aber ich finde es wahnsinnig interessant und wie gesagt, es hat eine wahnsinnige beruhigende Wirkung, allein wenn man zuhört. Deswegen kann ich mir vorstellen, so wie er es sagt, dass es für ihn dann nochmal beruhigender ist, wenn er selber spielt.
Jetzt wissen wir schon, dass Klavierspielen dich beruhigt. Ich weiß, dass auch das Fischen ein großes Hobby von dir ist und dass dich das auch sehr beruhigt. Aber bevor wir da hinkommen, erstmal die Frage an dich, was machst du denn gerne, André, um dich zu entspannen?
Ja, es ist eine gute Frage. Muss sein, dass ich die ersten Jahre meiner Karriere fast gar nichts gebraucht habe, um mich zu entspannen. Da ging es immer nur darum, Fußballplatz, ne? Training, so viel es geht. Ne? Und natürlich kommt man über die Jahre auch dahin, dass man auch einen Ausgleich braucht. Weil man natürlich auch viel in der Kritik steht, ne? Positive, negative Kritik, Aufstiege, Abstiege. Es ist ja immer so ein Hoch und Runter auch. Und da braucht man, glaube ich, zwangsläufig, wenn man in ein gewisses Alter kommt und schon eine Zeit lang im Geschäft ist, Dinge, die einen auch so ein bisschen privat runterbringen. Bei mir ist das zum einen sicherlich die Zeit, die ja jetzt wieder mehr möglich ist, die ich mit der Familie verbringe, mit meinen engsten Freunden. Wenn es ein guter Restaurantbesuch ist, wir lieben es, in ein Restaurant zu gehen, abends ein, zwei Stunden die Seele baumeln zu lassen, ein bisschen sich zu unterhalten. Ich bin großer Fan vom Yoga auch, mache das sehr gerne, weil auch da ist es ähnlich wie beim Klavierspielen. Man hat das Handy dann mal weg für vielleicht nur 60 Minuten, weiß nicht, was drumherum passiert, ist nur bei sich, bei seinem Körper. Und es hat auch einen positiven Nebeneffekt auf den Sport, den man macht, so in Form von Prophylaxe, Verletzungen und so weiter. Das sind die Dinge, die mich privat runterholen, die mir so einen Ausgleich schaffen zu einem ja doch hektischen Fußballgeschäft.
Gibt es eine spezielle Richtung, wo wir gerade über das Essen gesprochen haben, wo du sagst, das esse ich besonders gerne oder bist du
komplett frei? Überhaupt nicht. Aber ich liebe es zu essen. Ich bin wirklich auch, wenn ich in verschiedenen Ländern bin, lasse ich mich auch gerne auf den Nahrungsplan der jeweiligen Länder ein. Wir waren in Thailand, das hat uns gefallen. Wenn wir in Griechenland sind, lieben wir griechisches Essen, italienisches Essen. Also ich habe jetzt keine bestimmte Richtung, aber ich mag es einfach lange, ausgiebig mit mehreren Leuten, die ich sehr gerne habe, zu essen. Das ist für mich ein Stück weit auch Lebensqualität.
Okay, dann kommen wir zum Fischen. Eddie, du angelst sehr gerne, und zwar mit Brandon Borrello, wie ich gehört habe. Fluss, See, Meer, wo am liebsten?
Im Rhein.
Wenn ich mit Brandon unterwegs bin, ist es ein bisschen komplizierter, was zu finden, weil nicht alle Angelteichpächter, Besitzer damit einverstanden sind, dass jemand jetzt ohne in Deutschland gültigen Fischereischein an dem jeweiligen Gewässer angelt. Da haben wir aber ein Plätzchen gefunden, wo wir gerne auf Forellen gehen. Und wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, eigentlich ist es einfach nur, um die Natur zu genießen. Also der Fisch ist schon natürlich wichtig zu fangen. Man hat dann ein richtig cooles Gefühl. Das macht schon unheimlich Spaß, wenn der Fisch an der Angel baumelt. Aber mal bewusst in die Natur zu gehen und mal die Vögel anzuhören, das Wasser plätschert vor sich hin, weit weg von der Stadt, von Autolärm. Das ohne Handy klingeln, das Handy mal 6-7 Stunden auszuhaben, das gibt schon eine gewisse Balance.
Ein Kumpel von mir hat auch mit dem Angeln angefangen vor ein paar Jahren und direkt bei einer der ersten Ausflüge hat er einen 1,20 Meter Hecht aus dem See rausgeholt. Kannst du mit was Ähnlichem aufwarten, so einem spektakulären Fang?
Nein, leider noch nicht.
Ein bisschen neidisch?
Ich bin total neidisch, weil ich bin schon auch einige Male nach Hause gekommen mit leeren Händen. Das ist dann natürlich bitter, aber man sagt sich dann als Angler, du hast die Natur genießen können, um sich dann fürs nächste Mal motivieren zu können. Aber natürlich ist mein Ziel, auch mal so einen Brummer rauszuholen.
Gibt es denn ein Resort, wo du sagst, da würde ich gerne mal angeln? Oder ein Revier?
Ich würde überall, wo ein Gewässer ist, am liebsten angeln. Das heißt, wir sind gerne auf Mallorca im Urlaub, da würde ich mich gerne mal an eine Klippe setzen, meine Angel rauswerfen und schauen, was dabei ist. Ich habe gar keine Ahnung, was im Mittelmeer schwimmt. Hoffentlich kein Hai. Egal wo ich ein Gewässer sehe, bin ich schon am Analysieren, auch könnte ich da sitzen. Ist da zu viel, vielleicht ist da zu viel Busch, der die Angel irgendwie versperren könnte oder die Schnur einfangen könnte. Und ich laufe mit anderen Augen durch die Gegend mittlerweile, muss ich ehrlich sagen.
Ist ja interessant, oder André? Also wenn ich einen Fluss sehe, denke ich, so hübsch hier. Und Eddie guckt sofort, wo könnte ich mich hinsetzen und den Fisch rausholen.
Ja, das ist aber, ich finde das auch interessant. Also ich mache selber nicht. Ich habe im familiären Umkreis jemanden aber auch, der das macht. Der ist Teenager noch, ne? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, ne? Dass es auch Jungs oder Mädels in jüngerem Alter schaffen, so ein bisschen weg vom Trend zu gehen. Ist ja nicht der Trend, dass man angelt, ne? Also es ist ja eher außergewöhnlich, sage ich mal. Und ich finde das ganz gut, weil es wird alles immer hektischer, der Alltag wird immer schneller und jetzt momentan natürlich nicht, aber ne, soziale Netzwerke und Fernsehen und Playstation und ne, dass man dann sagt, ey, pass auf, nee, ich setze mich mal 2 Stunden dahin, lass mein Handy mal weg, bin in der Natur, konzentriere mich auf mich, finde ich total richtig und glaube, sollten sich einige Leute, ob es dann Angeln ist, Klavierspielen oder was auch immer, vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen.
André, du bist seit 2017 jetzt in Düsseldorf. Du hast schon gesagt, das war für dich schon so ein bisschen wie eine Rückkehr in deine Heimat. Aber ist denn auch Düsseldorf selber schon so ein bisschen wie eine zweite Heimat für dich geworden? Ich sag mal, das ist ja im Fußball schon eine relativ lange Zeit tatsächlich. Ne?
Ist eine lange Zeit, richtig. Da mache ich auch kein Geheimnis drum, dass unabhängig davon, was die nächsten Jahre in meiner Karriere passiert, Düsseldorf sicherlich ein Ort ist, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, auch später zu leben. Also zum einen aufgrund der Nähe zu Essen, zu meiner Familie. Zum anderen aber auch, weil ich die Stadt natürlich jetzt auch lieben gelernt habe in den Jahren. Es ist eine Stadt mit unfassbar viel Lebensqualität. Also mir fallen ganz, ganz wenige Städte in Deutschland ein, die mich da so befriedigen würden, das muss ich wirklich sagen. Von daher kann ich das absolut bestätigen, dass Düsseldorf auch irgendwo ein Stück weit Heimat geworden ist.
Ey, du konntest Düsseldorf ja eigentlich noch gar nicht so richtig kennenlernen, weil, sag mal, diese rheinische Lebensgefühl, Lebensfreude hast du ja noch gar nicht so richtig kennenlernen können. Trotzdem so ein bisschen warm geworden, zumindest schon mit der Stadt, oder? Wie sieht's da aus?
Ja, als ich gekommen bin, war noch ein bisschen was los. Also da konnte man ein bisschen was sehen. Aber es ist natürlich bitter. Ich hoffe jetzt gerade zu, wie er erzählt, was für eine Lebensqualität. Und ich fahre zum Training und wieder nach Hause momentan. Also das tut schon weh. Ich habe halt einfach die Hoffnung, dass solange ich hier bin, dass ich die Stadt mal genauer erforschen kann. Also die Natur habe ich schon erforscht. Ja, der Rhein, da muss ich mich noch hinsetzen, habe ich noch nicht geschafft. Aber
darfst du im Moment auch nicht.
Nee, zum Angeln meinte ich.
Ach so. Kommt drauf an. Ja. Es gibt schon Stellen am Rhein, wo du dich auch jetzt noch hinsetzen darfst. Ja. Nur nicht in der Altstadt, ja, aber da sollte man sowieso nicht angeln.
Nee, glaube ich auch nicht. Obwohl mein Vater auch in der Nürnberger Altstadt sich an den Fluss setzt. Nein, natürlich hätte ich es lieber jetzt zum Mittagessen in einem Restaurant, genau wie André, im Restaurant zu sitzen, ein gutes Essen zu genießen. auch wenn es nur eine Stunde ist und dann nach Hause kommen, ja, ein bisschen, ja, mal diesen monotonen Alltag loszuwerden, ja, der nervt uns, glaube ich, alle am meisten. Wo wir auch, ja, mit schlechtem Wetter ist umso schlimmer noch. Jetzt die letzten Tage war schön Sonne, da konnte man zu Hause auch genießen, aber es ist gerade langweilig, sag ich mal.
André, ich stelle mal eine etwas spezielle Frage. Ich weiß, dass du ganz gut befreundet warst mit Nico Gieselmann, der uns ja dann verlassen hat zur Union Berlin, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil er da eine gute Option aufgezeigt bekommen hat zu gehen. Aber gerade in den Fankreisen war die Art und Weise seines Abgangs danach ist sehr kontrovers diskutiert worden, weil er halt sich im Grunde hier verabschiedet hat mit netten Worten und einen Tag später taucht ein Video auf, wo er halt die Vereinshymne von Union Berlin lauthals mitsingt. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen und hast du mal mit ihm, also kannst du das irgendwie nachvollziehen, wie das alles gelaufen ist? Hast du gesagt, Junge, das hättest du vielleicht ein bisschen anders lösen können?
Ja, wir haben darüber gesprochen. Wir sind bis heute eigentlich im ständigen Austausch. Ich denke, wir haben uns auch zwischenzeitlich auch mal gesehen. Das ist natürlich jetzt momentan auch immer schwierig, selbst in so einer Länderspielpause da in eine andere Stadt oder in ein anderes Bundesland zu reisen. Ja, wir haben darüber diskutiert, was heißt diskutiert, gesprochen. In erster Linie wollte er sich hier fair verabschieden, weil er hier eine tolle Zeit hatte und dem Verein auch wirklich dankbar war. Und ich glaube, dass er auch gerne hier geblieben wäre, aber man hat sich nun mal nicht einigen können. Das ist einfach de facto so. Und ich glaube, das habe ich ihm auch gesagt, dass der Zeitpunkt dann der Verabschiedung hier, die ja für ihn auch, die auch emotional rüberkam, und der Begrüßung in Berlin dann einfach zu zeitnah abgelaufen ist. Ich sage, wenn da zwei Wochen zwischen gewesen wären, wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Und was dazu kommt, ist natürlich das mit der Hymne. Gerade weil das natürlich auch für den jeweiligen Fan des Vereins immer eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Ich kann den einen oder anderen verstehen, der sagt, wir nehmen dir dann die Worte vom Vortag nicht so ab, wenn du am nächsten Tag die Hymne eines anderen Vereins singst. Das weiß er auch, dass das falsch rüberkam. Ich kenne Nico jetzt nun mal aber auch über lange Zeit und weiß, dass die Worte, die er gewählt hat, wo er sich hier verabschiedet hat, tatsächlich aus dem Herzen kamen. Trotzdem hat er sich auf eine neue Aufgabe gefreut. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war sicherlich ungünstig und ich glaube zu wissen, dass das mit der Hymne, dass das dann an dem Tag schon so veröffentlicht wird, auch eigentlich nicht gewollt war. Dass es ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt war, einen Tag später, ist absolut richtig. Weiß er auch im Nachhinein, hätte er sicherlich auch nicht wieder so getan. Aber um die Fortuna-Fans zu beruhigen, die Worte, die er gewählt hat zu seinem Abschied, die waren absolut aus dem Herzen. Ich weiß, dass er auch lange mit sich gekämpft hat, ob er überhaupt dann in Berlin unterschreibt oder ob es vielleicht doch zu einer Verlängerung hier kommt. Aber dazu ist es leider nicht gekommen. Von daher kann ich die Fans auf der Seite beruhigen, dass es schon ernst gemeint war von ihm. Sicherlich aber insgesamt, wenn man von oben drauf schaut, jetzt auch mit ein bisschen Abstand, unglücklich gelaufen.
Ich kann das auch so bestätigen. Ich habe Nico ja auch ein bisschen kennengelernt. Einfach ein feiner Kerl und mit Sicherheit ist das nichts Bösartiges gewesen, diese ganze Sache. Vielleicht einfach unbedacht ein bisschen. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, absolut, ja. Ne? Diese ganze Sache. Ja. Okay, wir haben gerade über Entspannung gesprochen. Nicht ganz so entspannt verläuft ja die Saison bisher bei der Fortuna. So viele Ups und Downs und so. Ist das vielleicht aber auch ein Stück weit normal, mit einer Mannschaft, die gerade abgestiegen ist und komplett neu formiert ist, dann diese ganze Sache mit einer schwierigen Vorbereitung, Corona-Fall und so weiter? Ist das erklärbar einfach?
Ja, ich fange jetzt einfach mal an, weil ich schon ein paar Jahre hier bin und die Ups und Downs bei Fortuna ja in der DNA auch stecken. Ne? Also das muss man ja auch mal ganz offen und ehrlich sagen. Bin hier hingekommen, da war man fast mit einem Bein jetzt nicht ganz so extrem, aber man hat über die dritte Liga nachgedacht im ersten halben Jahr. Im Folgejahr aufgestiegen, souveräner Klassenerhalt, obwohl es nach der Hinrunde überhaupt nicht so aussah, wo schon wieder alles schwarz gemalt wurde hier. Ein souveräner Klassenerhalt. Danach ein Jahr, wo man abgestiegen ist, was sicherlich vermeidbar gewesen wäre. So, und jetzt hat man so ein Jahr, wo man nicht so recht weiß, Glas halb voll oder Glas halb leer. Ne? Sicherlich war es nach den vielen Abgängen im Sommer, viele Leihspieler, viele auslaufende Verträge, ein großer Umbruch. Und dass es eine Mammutaufgabe ist, nach so einem riesigen Umbruch, der es ja de facto war, direkt wieder aufzusteigen, wissen wir auch. Trotzdem hat die Mannschaft die Qualität dazu und glauben wir auch nach wie vor daran. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man sieht beispielsweise, wie der erste FC Nürnberg nach dem Abstieg vorletztes Jahr in der zweiten Liga abgeschnitten ist, in der Relegation fast zur dritten Liga gelandet sind, sind wir da einfach deutlich stabiler aufgestellt und glauben auch nach wie vor daran, dass man aufsteigen kann. Aber ich glaube, dass nach dem Umbruch, der im Sommer war, schwierige Vorbereitung, sehr spät erst Neuverpflichtungen geholt und so weiter und so fort, klar war, dass es ein Jahr wird, wo nicht alles super läuft, sondern wo es hoch gibt, tief gibt. Und trotzdem haben wir nach wie vor die Chance aufzusteigen. sind aber auch mit der jetzigen Situation nicht zufrieden, weil wir wissen, wir könnten 4, 5 Punkte mehr haben, ganz klar. Aber nochmal jetzt, ich bin ein paar Jahre hier, diese Auf und Abs in Düsseldorf sind ja gang und gäbe.
Da muss ich mich anschließen, André. Du hast das eigentlich fast alles gesagt. Ich sage noch eins. Wir hatten auch unheimlich viele Verletzungen dieses Jahr, die andere Mannschaften nicht durchgemacht haben. Das ist auch nochmal ein Faktor. Da kannst du als Trainer die Mannschaft, die du vielleicht spielen lassen möchtest, nicht richtig auf sich abstimmen. Die Abläufe, da fehlen vielleicht 5%. Das reicht aber schon, dass du kein Tor schießt. Da sind so unheimlich viele Faktoren, die in einer Saison reinspielen, die der Fußballfan vielleicht nicht von außen nicht sehen oder verstehen kann, die wir aber ganz genau wissen und die, wo wir ganz genau wissen, das spielt in eine Saison mit rein. Das führt einfach dazu, wie diese Saison läuft. Da haben es einige Vereine in der zweiten Liga dieses Jahr einfacher gehabt, ja, mit weniger Corona-Fällen, noch weniger als wir. In normalen Zeiten, in einer normalen Saison hast du 95% der Spieler zur Verfügung, die zusammen durch das ganze Jahr gehen und das hatten wir ganz, ganz selten, mal über Wochen hinweg. Und als wir das hatten, haben wir, glaube ich, schon einen guten Lauf gehabt. Natürlich fällst du dann auch in ein kleines Loch rein, was vielleicht vermeidbar gewesen wäre mit Kleinigkeiten, die im Spiel passiert sind. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt keine Entschuldigung, aber bei der Saisonanalyse wird das auf jeden Fall dokumentiert.
Was vielleicht auch noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, wir haben uns auch jetzt, natürlich unterhalten wir uns auch viel und sind noch 33 Punkte zu holen. Ne? Also lasst uns mal schauen, was in 2 Monaten ist, wo wir da stehen. Also wir haben schon die Überzeugung, dass wir nochmal eine Rolle spielen da oben, definitiv. Ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Ausrede finden, falls es am Ende nicht klappt, aber was vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu den Vereinen sind, die gerade ganz oben stehen. Das sind alles Vereine, sowohl Fürde, Bochum, Greuther Fürth, die seit 2, 3 Jahren zusammengewachsen sind, die Abläufe, Automatismen nun mal auch verinnerlicht haben. Das heißt jetzt nicht, dass die am Ende vor uns stehen, aber das hilft natürlich auch irgendwo. Ne? Und wir hatten halt diese Beständigkeit gerade in diesem Jahr nicht, personell nicht, spät zusammengewürfelt worden, sage ich mal, was den Kader angeht. Und das spielt dann sicherlich auch rein, ne? Ganz klar. Und trotzdem glaube ich, weil das glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, haben wir gerade eine Mannschaft, die also unfassbar loyal zueinander ist. Wir haben einen tollen Charakter in der Mannschaft und das gibt mir auch Hoffnung, dass wir in den letzten Spielen, wo einfach noch 33 Punkte zu holen sind, so viele holen, dass wir tatsächlich nochmal ein Wort mitreden können.
Bei euch beiden hört man ja raus, dass ihr findet, dass extrem viel Potenzial in der Mannschaft auch drin steckt und es vielleicht nur an 1, 2 Stellschrauben noch gedreht werden muss, dass sei es diese Saison oder eben vielleicht dann eben auch in der kommenden Saison, man noch ein größeres Wort mit dem Aufstieg, um den Aufstieg mitreden kann, oder?
Ja, man kann immer an 1, 2, manchmal kannst du es auch verschlimmbessern. Das gibt's auch, habe ich auch schon oft gesehen. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Es sind noch genug Punkte zu holen. Es kann, wie bei meiner Aktion damals, es kann alles passieren in diesem Fußball. Daran glauben wir schon fest. Wir haben eine unheimlich mental starke Mannschaft. Habe ich lange nicht gesehen. Wir haben so viele Stolpersteine in dieser Saison schon überwunden. Wir machen weiter. Das kann ich versprechen.
Wenn man Fans fragt, wer sind denn so die Führungsspieler bei der Fortuna, fallen auch immer eure beiden Namen. Passt das auch zu eurem Selbstverständnis?
Ja, definitiv. Ich glaube, deshalb haben wir den Eddie im Sommer geholt, glaube ich, um Führungsspieler dazu zu holen. Er ist nicht umsonst direkt in den Mannschaftsrat gekommen. Und auf mich, glaube ich, trifft es auch zu. Ich glaube, Führungsspieler ist immer so ein Wort, was auch nicht so wirklich greifbar ist. Ich glaube, es geht einfach, für mich ist das die Definition darum, Verantwortung zu übernehmen, die Mannschaft auch zu vertreten in gewisser Art und Weise, aber auch mit Leistung voranzugehen.
Und, ich glaube, anders geht es auch heute gar nicht.
Es geht anders nicht, nee, ist richtig. Und das ist ganz klar mein persönlicher Anspruch und uns wird auch, glaube ich, deutlich kommuniziert, dass man uns in dieser Rolle sieht. Ja.
Eddie?
Also ich habe damals als junger Spieler Tommy Kleine zum Beispiel gehabt, der für mich ein absolutes Vorbild war, was die Einstellung angeht, was Professionalität angeht. Das hat mir über die Jahre dann gezeigt, dass ich auch so ein Spieler sein möchte, ja, der sich um junge Spieler kümmert, um die Mannschaft kümmert, für die Mannschaft ein Wort einlegt, die Hand ins Feuer hält und nur das ist, was ich machen möchte. Wie man das am Ende bezeichnet, ist mir eigentlich egal. Führungsspieler oder Mannschaftsrat, das spielt für mich keine Rolle. Das sind irgendwelche Titel, die sich mal irgendeiner ausgedacht hat. Viel wichtiger ist, dass man das für was man steht, auch vertritt und versucht, vor allem jungen Spielern mitzugeben.
Ihr beide wirkt so, dass ihr es auch auf eine sehr ruhige Art und Weise macht. Ne? Also lieber mal das Gespräch, ein ruhiges Gespräch da sucht, oder du lächelst schon, Eddie, geht's auch anders?
Nein, es ist wie eine gute Ehe. Es muss auch mal ab und zu knallen. André ist da ein bisschen lauter als ich, aber...
Ach so, da habe ich mich ja komplett getäuscht.
Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also in einer guten Ehe hast du auch mal einen riesen Zoff und am nächsten Tag ist alles gut. Oder mit dem Trainer hast du auch mal Streit. Ja. Und am nächsten Tag ist alles gut. Von daher, Fußball lebt von Emotionen. Und das ist schon so mal auszuflippen wie André, würde ich auch gern mal. Aber ich glaube, ich würde da die falschen Worte wählen und würde den anderen Menschen zu stark verletzen. Deshalb mache ich es eher ruhiger und bin froh, dass André, das kommt jetzt nicht oft vor, aber das gehört dazu.
Also du kannst schon mal auf den Putz hauen?
Ja, schon, klar. Ich meine, ich kenne die Jungs, viele natürlich jetzt auch über Jahre. Und die Zusammenhänge im Verein auch und so. Und dann kommt das auch schon mal vor. Aber ich glaube, was... unabhängig von der Lautstärke, vom Inhalt, von der Situation, von allem dahinter stecken muss, ist, dass man den Erfolg der Mannschaft nicht gefährdet und versucht, jeden Einzelnen auch mit ins Boot zu holen. Ne? Und ja, wie Eddie sagt, dann wird es auch mal lauter. Muss aber so sein, wenn es dahin führt, dass wir Erfolg haben. Ne? Am Ende des Tages, da muss ich sagen, haben wir eine Mannschaft, die das auch wahnsinnig gut annimmt. Wir haben viele Jungs, die sich auch einbinden. Ne? Also, ich kann mich kaum an eine Mannschaft erinnern, in der ich gespielt habe, die charakterlich so einwandfrei war und sich trotzdem aber auch kritisch die Meinung sagen kann. Ich bin davon überzeugt, dass es auch nur so geht.
Ich muss eine aktuelle Frage mal einstreuen, weil wir gerade die DFB-Pokal-Viertelfinalpartien hinter uns haben. Die Frage geht ein bisschen in deine Richtung jetzt, André. Du bist jetzt zweimal mit der Fortuna gegen unterklassige Vereine ausgeschieden. Einmal ganz bitter im Viertelfinale eben auch, jetzt auch wieder gegen Rot-Weiß Essen. Kann man schon sagen, dass es vielleicht so die bittersten Niederlagen mit deiner Karriere waren? Ich weiß, immer so eine Klassifizierung ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, sowas schmerzt dann schon, oder?
Ja, das schmerzt, aber zählt sicherlich nicht zu den bittersten dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Da erinnere ich mich jetzt beispielsweise an die Niederlage am letzten Spieltag letzte Saison bei Union Berlin oder das ein oder andere Spiel, was wir hier eigentlich oder geführt haben und dann irgendwie noch verloren haben. Aber sicherlich nagt das auch an einem. Also ich hatte jetzt bei dem Spiel in Essen auch eine persönliche Bindung zu der Stadt und weiß auch, was in Zeiten von Corona das für den Verein bedeutet hätte, eine Runde weiterzukommen. Und das war letztes Jahr in Saarbrücken ähnlich der Fall. Also grundsätzlich bin ich Spieler und habe den Anspruch, gegen Regionalligisten weiterzukommen, weil der DFB-Pokal, das habe ich damals in Duisburg als ganz, ganz junger Spieler erlebt, ist eine Riesenchance. Wir waren im Finale, haben da natürlich auf den Sack bekommen gegen Schalke, aber wir waren im Finale als Zweitligist. Wir haben drei Bundesligisten ausgeschaltet in der Zeit. Ne? Ich hab zwar kaum gespielt, aber ich war involviert, ich war im Trainingsbetrieb dabei. Und der Pokal ist einfach, und das sehen wir ja jedes Jahr, eine Riesenchance für Vereine, die ja, oder einfach weit zu kommen, Geld zu verdienen, als Spieler, als Verein einen sportlichen Erfolg zu erzielen. Und deswegen stört mich das, dass wir das zweimal nicht geschafft haben. Dazu kommt natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente in Zeiten von Corona für den Verein, ganz klar. Aber ich würde, Essen hat mich schon noch mehr geärgert, weil ich auch persönlich gespielt habe. Das war in Saarbrücken nicht der Fall. Aber ich würde beide nicht zu den bittersten Niederlagen meiner Karriere zählen. Beide nicht.
Okay, wo wir gerade das Thema Corona schon ein bisschen haben, lass uns darüber mal so ein kleines bisschen reden. Ist es für euch Spieler ein Privileg, dass ihr trotzdem spielen dürft? Eddie vielleicht?
Ein Riesenprivileg. Also ich... persönlich, ich glaube, ich kann für alle Fußballer sprechen. Wir sind alle dankbar, dass wir spielen können. Wir sind alle dankbar, dass wir in der Woche zwei Tests haben, wo wir jedes Mal die Sicherheit haben, wir haben das Virus noch nicht. Oder wir haben es nicht. Wenn wir mal zum Einkaufen gehen, wir müssen ja auch mal Sachen einkaufen gehen, Essen kaufen, was weiß ich, mal ein Klopapier mitnehmen.
Richtig.
Ja, so bitter es war, dass es ausverkauft war. Aber ja, ich bin dankbar, dass wir spielen dürfen. Es ist aber trotzdem nicht dasselbe. Ich hoffe, ich darf es noch miterleben, dass wir vor ausverkauftem Haus spielen. Wenn ich das nicht mehr schaffe in meiner Karriere, dann weiß ich nicht, dann muss ich so lange spielen, bis meine Knochen auseinanderfallen. Und das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern solange es dem Körper gut geht, zu spielen. Ich glaube, wir sind schon dankbar, glücklich, aber wissen auch, dass es vielen Menschen nicht gut geht momentan mit Kurzarbeiterregelungen, mit Jobverlusten, die Firmen, die alle miese und pleite machen, die Innenstädte, die aussterben, die Restaurantbesitzer, die die keine Einnahmen mehr generieren können, die uns leider nicht mehr die schönen Momente, die wir so gern haben, geben können. Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll, ja? Die Menschen, die gestorben sind an diesem Virus, egal ob Vorerkrankung oder nicht, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, das ist das ganz große Ziel, dass wir jede Tagung der Regierung vielleicht irgendwo vergessen, jeden Monat weniger und weniger vielleicht. Und das ist der große Sinn, den wir gerade alle verfolgen müssen. So bitter die Situation auch ist und so viel Verluste wir aktuell haben, glaube ich, haben wir als Fußballer sowieso den Traum, den wir als kleine Kinder hatten, dürfen wir weiterleben. Dafür sind wir unheimlich dankbar. Aber wir fühlen alle mit und denken an die Menschen, die sich den Allerwertesten aufreißen, um die Pandemie in Grenzen zu halten.
Gibt es wahrscheinlich nicht viel zu ergänzen.
Ja, es ist kaum was zu ergänzen. Also wenn es einen Fußballprofi gibt, der momentan nicht dankbar ist dafür, dass er seinen Beruf ausüben darf, auch in der Art und Weise, mit Auswärtsfahrten, mit Hotelübernachtungen und so weiter und so fort, glaube ich, der spinnt, glaube ich. Also da muss eine gewisse Dankbarkeit und auch das Bewusstsein über die Verantwortung, die man hat, muss einfach gegeben sein bei jedem Spieler auf der Welt gerade. Ich habe persönlich im Familienkreis, Gott sei Dank, niemanden, der in einem Beruf ist, der gerade unter der Situation leidet. Aber wenn man sich ein bisschen rechts und links umschaut in der Gesellschaft gerade, glaube ich, gibt es so viele Menschen, die Existenzängste haben, die in Not geraten, denen auch wenig Perspektive gegeben wird gerade. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also man bekommt ja jetzt über die Zeit schon das Gefühl, dass die Probleme so ein bisschen immer vorhergeschoben werden. Also ich möchte aktuell kein Gastronom sein, weil mir würde einfach die Perspektive auch fehlen, wann man wieder öffnen kann, wann man wieder das Einkommen auch generieren kann. Und da habe ich wahnsinnig großes Mitleid. Ist sicherlich auch Thema bei uns. Da denken wir sehr häufig dran, wie froh wir sein können, wie dankbar wir sein müssen, dass wir täglich unseren Job ausüben dürfen. Und wissen sicherlich auch, welche Verantwortung wir gegenüber der Gesellschaft aktuell haben.
Eddie hat es ja gerade schon mal gesagt, ich meine, das gilt für dich auch, das weiß ich auch, das hast du schon vor Monaten gesagt, dass du es herbeisehnst, dass man mal wieder vor Fans spielen kann. Glaubt ihr denn generell, dass der Fußball diese Corona-Zeit vollkommen unbeschadet übersteht? Ich denke jetzt mal zum Beispiel, es kam Kritik auf wegen der Mannschafts-WM in Katar, die ja stattgefunden hat, dass die Euroleague-Spiele quer durch Europa verschoben werden, nur dass sie halt irgendwie stattfinden können. Das alles sorgt dafür, dass halt, sag ich mal, in Teilen der Bevölkerung und auch bei vielen Fans, dass die Akzeptanz dafür schon nachlässt. Nichtsdestoweniger glaubt ihr, wenn es dann wieder geht, dass alles wieder so sein wird, wie es vorher war, oder wird der Fußball dafür was tun müssen?
Ich glaube, der Fußball ist das Aushängeschild in Europa und muss da ganz, ganz viel machen. Wir Sportler versuchen es mit Leistung zurückzugeben. Die Funktionäre müssen das auf eine andere Art und Weise zurückgeben. Ja, wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Menschen gerne im ausverkauften Haus lauthals brüllen, lauthals mitfiebern, mitschwitzen, mitheulen, mitlachen. Ich glaube, das macht einen Menschen auch aus und das kann der Fußball der Menschheit geben. Was jetzt halt aktuell mit dem Fußball ist, ist einfach, dass alle daheim sitzen und vor der Glotze hocken, nicht diese Atmosphäre wieder mitkriegen. Und dann kann ich schon den einen oder anderen verstehen, der sich abwendet und kein Interesse mehr hat. Aber wer schon mal in einem Stadion war, wo 50.000 Leute mitfiebern, ich glaube, der kommt auch wieder. Aber das ist auch ein Prozess, den der Fußball aktiv mitgestalten muss.
Glaube ich auch. Es ist schwer gerade darüber nachzudenken, wann und wie viele Zuschauer wir wieder da haben und wie wird es dann, weil wir eigentlich mit der jetzigen Situation total zufrieden sein müssen. Und trotzdem, wenn man sich gerade mal vorstellt, wenn dann endlich die Tore wieder auf sind und die Stadien gefüllt sind, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind weniger wie vorher im Stadion, weil sie die Augen geöffnet bekommen haben, dass beispielsweise TV-Gelder wichtiger sind als Zuschauereinnahmen. Oder wir erleben, und darauf hoffe ich und glaube auch, dass es so kommen wird, erleben auf einmal einen extremen Ansturm, weil die Leute, und dass Fußball in der Gesellschaft ein Riesenthema ist, wissen wir alle, erleben dann halt einen großen Ansturm, weil die Leute, die Väter, ihre Kinder an die Hand nehmen und wieder ins Stadion können, um den Kids einfach zu zeigen, ey, schaut mal hier, ne? Es geht wieder los. Und ich glaube, dass eher Euphorie herrschen wird, wenn es wieder losgeht, auch wenn gerade die eine oder andere kritische Stimme ist. Sicherlich muss der Fußballer auch aktiv gegenwirken, bin ich schon der Meinung, wie Eddie auch. Aber ich erhoffe mir ganz einfach und glaube, dass es einen Ansturm geben wird aufgrund der langen Zeit des Vermissens.
André, ich hoffe, dass es so kommen wird. Wir müssen zum Schluss kommen, so langsam. Ich habe noch drei schnelle Fragen an euch, wo ich auf kurze und schnelle Antworten von euch hoffe. Was würdet ihr, das musste bisher, glaube ich, jeder beantworten, diese Frage. Es kamen auch sehr interessante Antworten bei rum. Was würdet ihr gerne können, könnt es aber überhaupt nicht?
Singen.
Hört sich schlimm an, wenn du singst?
Ganz schlimm, glaube ich. Für mich schon, für den Außenstehenden auch. Ich habe noch nie gutes Feedback bekommen, wenn ich singe unter der Dusche oder irgendwo. Aber ich finde es total schön, wenn jemand gut singen kann, weil das einfach Gefühle hervorruft, weil das wirklich beruhigend sein kann auch. Würde ich gerne können, kann ich absolut nicht. Absolut nicht.
Ich bin überfragt, ehrlich gesagt. Im Flugzeug fliegen oder mal zum Mond fliegen, keine Chance. Total. Wäre ich niemals hinkriegen, aber mal ins Weltall zu fliegen, das wäre schon ein Traum.
Wenn es so etwas wie eine Wiedergeburt gibt, als welches Tier würdet ihr gerne wiedergeboren werden?
Als Katze.
Die ist lustig, die Antwort kommt häufig. Eine bestimmte
warum?
Katze?
Warum? Ich möchte wissen, warum.
Ja, genau.
Ich würde das nie antworten.
Also wir haben eine zu Hause, die hat das beste Leben, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Das hat Uwe Klein auch geantwortet. Lustig, genau
also, fast wie du. So ein Leben, das wünscht man, das ist wie ein kleines Baby. Also als Baby wirst du gefüttert, kannst wieder schlafen und wenn du Hunger hast, schreist du. Und die Katze ist, die gibt einem auch unheimlich viel zurück. Also wenn Tierliebhaber, die keine Katze haben, über Katzen lästern, sage ich mal, ist das falsch, weil ich das anders sehe. Die sind zwar ein bisschen eigen, aber wenn ich meine Katze daheim sehe, die kriegt morgens ihr Frühstück und geht erstmal wieder schlafen. Und ich muss los, wieder schwitzen. Ne? Also ja.
Also Katze bei Prips.
Ja.
Das wäre eine feine Sache, ja.
Boah, total schwer. Ich habe wenig Berührungspunkte mit Tieren, so muss ich sagen. Also nie persönlich auch ein Haustier gehabt oder so. Also ich mag Löwen sehr, weil sie eine gewisse Stärke allein mit ihrem Dasein ausdrücken. Wäre vielleicht mal ganz interessant, dann ein Löwe zu sein. Ich weiß nicht viel über Löwen, aber ich glaube, dass sie ja schon auf der Jagd sind, auch für die Mitglieder des Rudels auch und so. Also ich mag das Tier sehr, so von außen betrachtet. Also würde ich mich dafür entscheiden.
Okay, dann letzte Frage. Welche Charaktereigenschaft schätzt ihr an einem anderen Menschen am meisten?
Es gibt viele, es ist schwer. Du willst eine hören, ne?
Ich weiß jetzt nicht, wie ich das als Oberbegriff nehmen soll, aber in schwierigen Situationen im Leben cool zu bleiben. Das fällt mir manchmal ganz persönlich auch häufiger schwer. Also wirklich in extremen Situationen, die Ruhe zu bewahren. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Begriff für gibt.
Besonnen vielleicht.
Besonnenheit, ja. Das ist faszinierend für mich. Also ich rede jetzt von extremen Situationen. Ja, da die klare Birne zu behalten, das würde ich gerne können.
Also ich finde dieses Wort respektvoll. Also Respekt ist für mich ein Wort, was so dehnbar ist, also so eine Dimension für mich ausdrückt, weil Respekt ist für mich, denjenigen so zu akzeptieren, wie er ist. Was nicht heißt, dass man auch kritisch sein kann, dass man auch anspricht, wenn etwas einem nicht passt an dem anderen. Aber es sollte immer respektvoll sein. Und wir reden so viel über Rassismus und wir reden so viel, ne, über diese Themen. Das würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch respektvoll ist. Weil dann bräuchten wir diese Themen überhaupt nicht besprechen im 21. Jahrhundert.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Danke für eure Zeit, die ihr hattet.
Danke auch.
Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen.
Sehr, danke dir auch. Hoffe dir auch.
Sicher, also es war hochinteressant, wie ich fand. Danke
euch. Definitiv, danke auch.